durch die Diskussion um die Uiguren, durch die Diskussion um die Taiwan, durch die Diskussion um die Sicherheitsgesetze in Hongkong. Das Ganze hat jetzt wieder Fahrt aufgenommen, eben mehr aus politischer Richtung, aber das kennen wir und wir werden das auch entsprechend beantworten. Wir werden das mit unseren Mitarbeitern, unseren Sozialpartnern, Kunden, Lieferanten auch diskutieren. Wir werden uns aber deswegen nicht jetzt unsere Einstellung zu dem China-Geschäft verändern.
Ja, ich glaube nicht, dass der 20. Parteitag jetzt wirtschaftspolitisch oder einen Bruch dargestellt oder ob da, dass da jetzt gravierende Veränderungen zu erwarten sind. Wir haben ja nur auf dem Parteitag nur das Entscheidende oder das wichtigste Thema war ja die dritte Amtszeit von Xi Jinping. Also das war das große Thema, das alles überlagert hat.
Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 94, Chinas 20. Parteitag und Auswirkungen auf deutsche KMU. Mit Herrn Wolfgang Hirn, Bestseller-Autor, und Wolfgang Wiele, Vorstand KIB. Der Kongress der Kommunistischen Partei Chinas hat zum 20. Mal getagt. Die rund 2300 Delegierten nahmen an einem einwöchigen Parteitag teil. In Deutschland wird aktuell viel über das Geschehen in der Politiklandschaft in China berichtet. Auch deutsche KMU suchen frühe Anzeichen der möglichen Veränderungen in der Wirtschaftspolitik Chinas und identifizieren für sich Chancen und Risiken des China-Geschäfts. Ja, ich freue mich sehr, heute mit zwei Gästen das Gespräch zu führen. Wir haben auch eine Sendung, Wolfgang und Wolfgang, zwei Gäste mit demselben Vornamen. Einer sitzt in Berlin, einer sitzt in Beijing. Und die Technik von heute macht es möglich, dass wir quasi mit Kompetenz von aller Welt zusammen sammeln können, um über ein spannendes Thema zu sprechen. Ich bin Xiaolong Hu, Moderator von Ihnen. Ich freue mich sehr, wenn Sie auch heute reinhören. Ich begrüße euch, Wolfgang und Wolfgang. Danke, dass ihr Zeit habt. Die erste Frage gleich an Wolfgang Wiele gestellt. Und zwar, ja, wie geht's dir in Beijing? Wie ist deine Reise soweit? Und wie empfindest du die Unterschiede jetzt im Geschäftsalltag 2022 im Vergleich zu 2019, noch vor Corona?
Ja, hallo. Ich habe die Reise bis jetzt als sehr angenehm empfunden, auch wenn ich mit einigen Schwierigkeiten zu tun hatte in Ankunft in Shanghai mit 10 Tage Quarantäne. Dann der Versuch nach Peking zu reisen, was auch ein bisschen Zeit gekostet hat, entsprechend einen sogenannten Green Code zu bekommen. Aber jetzt hat das alles soweit funktioniert. Ich bin jetzt seit einigen Tagen in Peking und mit meinen Kollegen hier von KIB im Kontakt. Und die Frage zu beantworten, wie der Vergleich ist zwischen 2019 und 2022, möchte ich eigentlich so beantworten, was ist nicht gleich geblieben? Und da gibt es eigentlich nur die Bereitschaft auf beiden Seiten, gute Geschäfte zu machen, sich auszutauschen und eben die Unternehmen auf der jeweiligen Seite nach vorne zu bringen. Ansonsten ist nicht mehr so ganz so viel wie in 2019. Angefangen bei der Visa-Beantragung, Erstellung, dann der Kampf um die wenigen Flugplätze, die zur Verfügung stehen, die Angst, dass diese wenigen Plätze dann auch wieder kurzfristig gecancelt werden. Dann natürlich die permanente Angst, sich anzustecken auf der Reise vom Flughafen oder im Flugzeug und dann wieder in besondere Isolationsquarantäne in den Krankenhäusern rein zu müssen. Das auf der Hinreise, dann natürlich die Quarantäne in den entsprechenden Quarantänehotels, die auch nicht unbedingt den Namen Hotel verdienen. Aber das alles ist die eine Sache. Und das andere ist dann natürlich das eigentliche Geschäftsleben, das auch schwerer zu planen ist, weil ständig irgendwelche Lockdowns oder andere Regeln dafür sorgen, dass der normale, durchplanbare Business-Alltag dann eben nicht mehr planbar ist, sondern ein Stück weit von der Situation hier von China ja, geregelt oder beeinflusst wird. Das ist erstmal so ganz kurz der Einstieg zu der im Vergleich 2019, 2022.
Ja, das mit dem Quarantänehotel, das kann ich dir voll zustimmen. Ich sitze gerade seit 2 Tagen in Quarantäne in Shanghai. Und zu dir, Wolfgang Hirn, ich versuche heute nicht durcheinander zu kommen. Wann warst du das letzte Mal in China? Und ich denke, du wirst sicherlich auch gerne wieder in China sein. Und wenn du jetzt planen solltest, nach China zu gehen, was musst du alles noch tun?
Ja, ich war zum letzten Mal in China, nein, eigentlich war ich in Hongkong, aber nach Pekinger Lesart ist das ja auch schon China. Ich war zum letzten Mal in Hongkong oder damit in China im Januar 2020, ganz kurz bevor das alles losging. Und meine Planung war eigentlich, dass ich so ein, zwei, dreimal im Jahr nach China fliege und so. Das hat sich natürlich jetzt durch die letzten 2,5 Jahre erübrigt. Ja, meine Planung ist weiterhin bestehen. Ich will schon gerne wieder öfters nach China. Die Frage ist nur, wann geht das? Jetzt hat man ja so vage Hoffnung, dass es vielleicht im nächsten Jahr irgendwann gehen wird. Aber es muss sich dann schon relativ normalisieren. Vor allem die Flugpreise müssen sich normalisieren, die Flugverbindungen. Und wir wissen ja alle nicht genau, wann das sein wird, aber ich hoffe, dass es nächstes Jahr sein wird. Aber es kann durchaus sein, dass ich vorher nach Hongkong fliege, weil Hongkong natürlich ja etwas liberaler ist und da gilt ja nur noch die 0 plus 3 Regel. Also da könnte es sein, dass ich vielleicht bald mal nach Hongkong fliege, was übrigens auch meine Lieblingsstadt ist.
Naja, gut zu wissen. Ich glaube, wir alle hoffen sehr stark, dass die Quarantäneregelungen jetzt erleichtert wird. Und ob das wirklich kommt, entscheidet nur Beijing. Und Wolfgang, du bist jetzt gerade in Beijing. Wie erlebst du eigentlich den Parteitag, den 20. Parteitag oder das Ergebnis von dem Parteitag vor Ort in China, in Beijing? Wird das überhaupt unter Kollegen oder mit Businesspartnern über Politik gesprochen?
Die Frage ist für uns jetzt aus deutscher Sicht auf China, ist der 20. Parteitag oder die Ergebnisse davon halt erstmal ein großes Fragezeichen, weil halt ein paar neue Leute jetzt im Politbüro sind. Und die Frage für uns ist aus deutscher Sicht jetzt, wird sich da etwas ändern? Und oder was wird sich ändern? Was werden die Einflüsse sein? Die kann man jetzt noch nicht beantworten, das werden wir abwarten. Den zweiten Teil deiner Frage, wie ist die Reaktion unserer chinesischen Geschäftspartner, die auch eher unabhängig von dem Parteitag jetzt nach Deutschland gucken, auf unsere neue Regierung, so neu ist es auch nicht mehr, aber auf unsere Regierung aktuell gucken und möchten und fragen dann, was wird sich jetzt in Europa, in Deutschland ändern Richtung China. Also deswegen, der Parteitag als solcher hat aus meiner Sicht jetzt auf die KMUs gesehen, auf die Beziehungen erstmal keinen Einfluss genommen, sondern alle erwarten jetzt entsprechende Reaktionen nach diesem Besuch, der jetzt stattfindet von Scholz und von dem, was dann vereinbart wird.
Ja, also das erlebe ich auch. Eher andersrum, in Deutschland wird kurz vor Parteitag sehr viel über China berichtet. Wolfgang, du bist ja in Berlin. Was sind eigentlich die Top-Schlagzeilen in Deutschland in der letzten Zeit, in Oktober, ja auch jetzt in November? Wie ist allgemein die Stimmung? Das ist ja wirklich aktuell. Heute ist der 3. November, morgen der 4. November. Ist der Besuch von Herrn Scholz geplant? Wie ist aktuell die Stimmung in Berlin in Bezug auf China?
China ist im Moment ein ganz großes Thema, natürlich hier in Deutschland, in den Medien, in der Öffentlichkeit, in der Politik. Das fing ja an mit der Beteiligung von Costco an einem der Terminals im Hamburger Hafen, das in den letzten 2 Wochen plötzlich zum großen Thema war, nachdem man das ja schon seit über einem Jahr eigentlich wusste, was da bis zum 31. Oktober entschieden werden musste. Dann kam das Thema hoch und dann kam dann die plötzlich ein völlig unbekanntes IT-Unternehmen aus Dortmund mit gerade mal 100 Beschäftigten. Dann wurde plötzlich ein Thema, wo auch die Chinesen sich beteiligen wollten. Und das alles im Zusammenhang oder im Vorfeld des Scholz-Besuches, das war eine Riesendiskussion und die war überwiegend natürlich sehr kritisch. Dürfen die Chinesen sich am Hamburger Hafen kritischer Infrastruktur beteiligen? Dürfen sie ein Chip-Unternehmen, ein deutsches, übernehmen? Und soll Kanzler Scholz überhaupt nach China reisen? Und so. Also das waren die ganz, ganz großen Aufregerthemen und die wurden überwiegend negativ, diskutiert in Deutschland. Zum Thema Hamburger Hafen möchte ich eins sagen, weil das fand ich schon sehr interessant, dass da auch mit teilweise falschen Argumenten gearbeitet wird, bis hin zum Außenministerium. Es wird ja immer behauptet, wir Europäer oder überhaupt westliche oder ausländische Unternehmen dürfen sich ja umgekehrt, Stichwort Reziprozität, nicht an chinesischen Infrastrukturprojekten bearbeiten. Und das stimmt nicht. Jetzt habe ich mich ein bisschen intensiver beschäftigt. Zum Beispiel der dänische Logistikkonzern oder Reederei Maersk, ist einer der ganz großen in dieser Welt, ist an mehreren chinesischen Häfen beteiligt, beziehungsweise an chinesischen Terminals von Tianjin über Qingdao, über Shanghai bis Xiamen und Guangzhou. Also, und hier wird behauptet, vorgestern Abend wieder bei Lanz, der hat es auch wieder behauptet, das wird ja nie, die Chinesen würden ja sowas nie erlauben. Also das zeigt auch, wie schief die Diskussion ist oder wie eine Diskussion hier auf der Basis von Nichtwissen geführt wird.
Häufig sind ja doch die Details, die da auch entscheidend sind. Was wir jetzt auch gelesen haben, wenn man das genauer liest, ist es ja gar nicht an dem Hafen beteiligt sein, die Rede, sondern eher an der Betreibergesellschaft. Das ist im Grunde genommen die Gesellschaft, die nicht das Land besitzt, sondern nur den Betrieb eigentlich managt. Und das ist auch nochmal ein Unterschied.
Ja, es werden
Ja.
viele falsche Dinge gesagt. Und noch ein zweiter Punkt fand ich auch interessant. Heißt immer, wir seien von China abhängig, was Chips anbetrifft. Völliger Quatsch. China ist selber abhängig von anderen Ländern, was Chips anbetrifft. Wir sind noch nicht von China abhängig. Wir sind von Taiwan und Korea abhängig, aber nicht von China bei Chips. Okay.
Ja, also Information ist in diese Tage am Massen vorhanden, aber doch nicht so ganz einfach zu bekommen und aber auch unterschiedliche Informationen. Deswegen auch an dich, Wolfgang, in China jetzt. Und die Themen, die gerade Wolfgang aufgeführt hat, was in Deutschland sehr stark in den Schlagzeilen stehen, Beteiligung einer Chipfabrik oder Beteiligung Chinas oder Costco am Hamburger Hafen. Werden diese Themen auch überhaupt in China gesprochen oder unter Kollegen auch diskutiert oder ist es gar kein Thema?
Also ich kann ja wieder nur den Ausschnitt also als KMU wiedergeben und aus den Dialogen, die ich mit den Geschäftspartnern und mit den Kollegen hier von unserer Firma in China, sowohl in Shanghai als auch in Peking führe. Und da sind diese Themen eher wenig oder gar nicht präsent. Da geht es eher bei den chinesischen Geschäftspartnern darum einzuschätzen oder zu wissen, wie die Regierung, wie die deutsche Regierung, die jetzt auch schon nicht mehr schon etwas länger im Amt ist, wie sich die aufstellt, ob die eine ähnliche Politik verfolgt, wie die amerikanische es tut. Also ein Handelskrieg ist vielleicht zu stark ausgedrückt, aber zumindest Handelshemmnisse aufzubauen. Ob das da in diese Richtung geht oder ob die Bereitschaft eher die ist, diese Beziehung, die Kanzlerin Merkel mal aufgebaut hat, weiterzuführen. Das sind eher die Fragen, die ich gestellt bekomme, sowohl aus der Mitarbeiterschaft als auch von unseren Kunden. Weniger politische Fragen als eher rein praktisch wirtschaftliche Fragen.
Ja, gerade für Wirtschaft, Wolfgang, du bist Top-Manager. Ich bin Leben lang, seit 20 Jahren Unternehmensberater. Information ist natürlich unheimlich wichtig für Entscheidungen, für richtige Entscheidungen, für den Geschäftserfolg. Und du bist ja natürlich im Vorteil, du bist jetzt in China, aber wärst du als Top-Manager, KMU-Top-Manager in Deutschland geblieben, welche Informationen wünschst du dir denn über den Markt China?
Also die Verbände, die uns ja sowohl VDMA als auch ZVI im Wesentlichen in China oder im Ausland vertreten, liefern schon Zahlen, Daten und Fakten ab, auf deren Basis wir wissen, wie ist das, wie sind die wirtschaftlichen Entwicklungen, wie sind die Handelsentwicklungen, welche Schwierigkeiten sind zu erwarten. Das alles funktioniert weiterhin sehr gut. Was wir eben, da kann ich sicherlich auch für die Verbände sprechen, also auch für uns selber schlecht einschätzen können, ist, wie ist die politische Vorgehensweise jetzt mit dem neuen Politbüro, mit sicherlich noch enger an Xi angedockten Entscheidern, wie ist da die politische Sichtweise? Also da sind wir uns noch nicht im Klaren und warten mal die nächsten Monate ab. Also vielleicht gibt es da zum nächsten Frühlingsfest Ende Januar nochmal Anzeichen, oder wenn der neue Premierminister benannt wird, das wird ja dann irgendwo bekannt werden, ob man daraus was ablesen kann. Da sind wir nochmal, da erwarten wir uns noch ein paar Informationen. Aber ansonsten sind das, was wir jetzt aus China bekommen, sowohl über die ganz normale Presseveröffentlichung als auch über das, was wir im täglichen Kontakt haben, haben wir jetzt eigentlich keine Defizite.
Ja, dass nach Parteitag häufiger eine Korrektur gibt oder eine Veränderung gibt in der Wirtschaftspolitik oder in der Politik, das ist schon häufig so. Wie das aussieht, das wissen wir jetzt alle nicht. Das müssen wir abwarten und beobachten. Und ich habe das zumindest so erlebt, dass dieser 20. Parteitag ist wirklich ein Parteitag, wo über China wirklich am meisten berichtet wird in Deutschland. Und aber jetzt Wolfgang hier meine ich jetzt, du hast ja wirklich über 30 Jahre China und dessen Wirtschaftsentwicklung beobachtet. Es gibt sicherlich viele Veränderungen innerhalb von diesen 30 Jahren, und die Parteitage spielen schon eine Rolle. Was sind dann aus deiner Sicht die relevantesten Parteitage und wie waren dessen Auswirkungen für die Wirtschaft?
Ja, wenn man so also die letzten 30 Jahre Revue passieren lässt, natürlich, es war ein konstantes Wachstum, und es war natürlich auch in den ersten Jahren dieser drei Jahrzehnte auch ein exorbitantes Wachstum, das ja jetzt in den letzten Jahren nachgelassen hat. Aber wir reden dann trotzdem, jetzt waren ja die dritten Quartalszahlen, wir reden ja immer noch von 3,9%, was immer noch relativ viel ist. Und natürlich hat sich China gewandelt es ist nach wie vor ein großer Absatzmarkt, klar, der bleibt. Aber die Konkurrenz ist natürlich viel, viel größer geworden. Innerchinesische Konkurrenz, aber auch die ausländische Konkurrenz. Ich behaupte schon, dass China der hart umkämpfteste Markt ist auf der Welt, weil eben Chinesen da sind, die gut sind, und viele Chinesen, als auch alle ausländischen Unternehmen da sind. Und China war ja lange Zeit dann eben auch die Fabrik der Welt, die günstige Waren für den Rest der Welt produziert hat und dadurch nebenbei auch uns günstige Inflationsraten beschert hat, beziehungsweise gar keine Inflation. Das hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren gewandelt. China ist in vielen Bereichen zum Wettbewerber geworden, was aber ganz natürlich ist, weil wir reden von einer globalisierten Welt. Da gibt es halt Länder, die immer stärker werden, und China ist eines dieser Länder, das einfach besser geworden ist und jetzt in Branchen reingeht, wo wir auch stark sind. Und ich glaube, das hat schon dazu beigetragen, dass man China jetzt auch hier in Europa oder speziell auch in Deutschland ein bisschen anders wahrnimmt. Solange sie immer nur billige Produkte, ich sage mal von Schuhen über Klamotten und Weihnachtsschmuck und was der Teufel und billige Elektronik geliefert hat, hat es uns nicht gejuckt, weil wir das selber ja fast gar nicht mehr hergestellt haben. Aber jetzt, wo China natürlich in Branchen stärker wird, auch in wo wir stark sind, ich sage jetzt mal Maschinenbauer oder auch Hightech, da nehmen wir plötzlich China anders wahr als Wettbewerber. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass wir China ein bisschen anders sehen und auch negativer sehen.
Dazu komme ich noch später, und diese 30-Jahre-Beschreibung hast du ja grob gemacht. Und wie erlebst du, Wolfgang, als Top-Manager für KIB, seit wann seid ihr in China tätig und wie hat sich seitdem China verändert als Markt für KIB?
Also wir sind seit 1996 im chinesischen Markt unterwegs, erstmal mit dem Handlungsreisen und haben danach dann mit einer Repräsentanz weitergemacht, und seit 2004 eben mit einer eigenen Firma, Co-LTD. Und der Markt hat sich, wie schon beschrieben, gewandelt von einer Werkbank in den ersten Jahren hin zu einem echten Wettbewerber, auch mit ganz klar formulierten Zielen, was die Position, technische und politische Position innerhalb der Weltorganisation, der Weltordnung angeht. Und wir erleben eben, dass die Chinesen in den letzten Jahren halt deutlich selbstbewusster auftreten, aber trotzdem immer noch die Bereitschaft oder der Wunsch da ist, mit europäischen, deutschen Firmen zu kooperieren. Und nicht nur um sagen wir, Know-how zu gewinnen und abzugraben, sondern auch durchaus auch, um sich zu engagieren. Und deswegen ist für uns die Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen nach wie vor hat hohe Priorität.
Ja, ich wollte nochmal zu der Wolfgang hier nochmal zurückkommen, weil die Frage vorhin, vielleicht habe ich noch nicht präzise gestellt. Siehst du dann nach dem 20. Parteitag eine Kursveränderung dann, der etwas anders aussieht, also die vielleicht abrupt ist zu den letzten 30 Jahren, oder denkst du, das ist eher eine Weiterführung von Politik mit normaler Veränderung, was eigentlich in den letzten 30 Jahren ja auch gibt? Das ist Stichwort China im Wandel, beständiger Wandel halt, ne?
Du hast die Frage schon präzise gestellt, ich habe sie nur nicht präzise geantwortet. Ja, ich glaube nicht, dass der 20. Parteitag jetzt wirtschaftspolitisch oder einen Bruch dargestellt oder dass da jetzt gravierende Veränderungen zu erwarten sind. Wir haben ja nur auf dem Parteitag nur das entscheidende oder das wichtigste Thema war ja die dritte Amtszeit von Xi Jinping. Also das war das große Thema, das alles überlagert hat. Wenn man das so jetzt sieht, was wirtschaftlich dabei rauskam, da würde ich jetzt gar nicht so viele großartige Kurskorrekturen sehen. Man muss natürlich jetzt schon abwarten, wer wird dann im Frühjahr an den wichtigen Schalthebeln der Wirtschaft stehen. Also wer wird dann Ministerpräsident und wer wird die anderen wichtigen Positionen, was Wirtschaft anbetrifft, einnehmen. Aber ich glaube schon, dass der Einfluss des Staates auf die Wirtschaft schon größer sein wird. Und das hat sich ja schon in den letzten Jahren abgezeichnet. Also dieser Kurs wird sicher weitergefahren werden. Was das dann für die Unternehmen im Einzelnen bedeutet, muss man abwarten. Also das muss auch ab, ob das was für ausländische Unternehmen zu bedeuten hat und was das auch für die chinesischen Privatunternehmen zu bedeuten hat. Ob da der Einfluss des Staates stärker sein wird. Es ist zu früh zu sagen, wie das sein wird. Aber
Ich
das hat durch den
ja, bitte.
20. Parteitag jetzt nicht beschleunigt oder so. Das ist einfach, würde ich sagen, eine Fortsetzung der Politik von Xi, der schon vorher angefangen hat mit dieser Politik.
Ja, du sagst wahrscheinlich eher eine Fortsetzung. Heute habe ich in chinesische Leitmedien, WeChat, das ist ja so, Social Media ist mittlerweile Leitmedien geworden, wie in Amerika Twitter, eine Nachricht gesehen, dass China Unicom wird mit Tencent, die Tech-Firma, zusammen eine Joint Venture-Firma gründen. China Unicom, Staatsunternehmen, Telekommunikationsfirma und Tencent Tech-Firma in private Wirtschaft, die werden zusammenkommen für eine Joint Venture-Firma Gründung. Das ist wirklich schwer zu sagen. Denkst du, das ist eine staatliche Übernahme, oder ist es eher eine Beabsichtigung Chinas, Beteiligung durch private Tech-Firma, sodass diese nicht so gut funktionierende Staatsunternehmen auch etwas wettbewerbsfähiger zu machen?
Also ich glaube nicht, dass das jetzt auf eine Übernahme von Unicom kommen wird oder so. Es ist nur eine Fortsetzung einer Politik, von der ich jetzt nicht genau weiß, wann die angefangen hat. Aber auch vor ein paar Jahren wurden ja praktisch private Unternehmen gezwungen, in Anführungsstrichen, sich an Staatsunternehmen zu Beteiligung mit relativ kleinen Beträgen. Aber man erhofft es sich dadurch oder erhofft sich dadurch, dass man die privaten Unternehmen, dass die einen gewissen Know-how, jetzt eher ein Know-how im Management hinkriegen, dass man also praktisch da ein Know-how-Transfer stattfindet. Da war mal Alibaba, war auch irgendwann mal bei einem Staatsunternehmen beteiligt oder übergezogen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches das war. Danach hat man in längerer Zeit nichts mehr von solchen Beteiligungen gehört. Und es war, insofern ist es wieder ein bisschen überraschend, dass Unicom sich an Tencent oder mit Tencent zusammentut. Aber ich finde die Strategie gar nicht so schlecht, weil ich meine, Privatunternehmen, glaube ich, kann man generell sagen, sind schon besser in China gemanagt als Staatsunternehmen. Sie sind auch innovativer als Staatsunternehmen, auch jetzt generell gesprochen. Also insofern ist es eigentlich eine ganz gute Strategie, Privatunternehmen mit reinzunehmen in Staatsunternehmen. Aber ich habe da noch keine großartigen Erfolge gesehen von dieser Strategie.
Wolfgang, zu dir vorhin, Wolfgang hier hatte berichtet, er sieht in der Politik oder in der Makrowirtschaft eher so eine Fortsetzung von der Politik, Wirtschaftspolitik, was schon vorher war. Man bleibt in der Marktwirtschaftskurs. Und wie siehst du nach 20. Parteitag als Rahmenbedingung für ausländische Investitionen, für ausländische Firmen, für ihre Aktivität in China? Wird es dann etwas leichter, einfacher oder eher erschwerter? Wie konkret sieht dann die Veränderung aus?
Also jetzt aus Sicht des Unternehmens werden wir das jetzt erstmal die Entwicklung beobachten und wir erwarten jetzt keine wesentlichen Änderungen nach diesem Parteitag. Wir haben, das wurde ja schon gesagt, wir haben innerhalb der letzten 2 Jahre schon bemerkt, dass sich Veränderungen oder eigentlich der letzten Jahre Veränderungen bemerkt, dass wir also was die Zollabwicklung, was die Kreditvergabe angeht, was die Umweltfaktoren, die wir zu erfüllen haben, angeht, da etwas mehr darauf geachtet wird und es etwas schwieriger wird. Das ist also nicht neu. Das hat sich jetzt mit dem Parteitag, so schätzen wir das ein. Also wir können ja jetzt auch nur sagen, die ersten Tage sind jetzt keine deutlichen Änderungen berichtet worden von meinen Kollegen hier in China, was diese administrativen Dinge angeht. Also wir erwarten jetzt in den nächsten Monaten da keine wesentlichen Änderungen. Wir warten jetzt mal ab, wie sich das Ganze im Ende Januar, wenn das Frühlingsfest ansteht, sich da etwas nochmal entwickelt, also in diesem ersten Quartal 2023. Aber wir gehen da erstmal relativ entspannt und mit keinen großen Sorgen in diese nächsten Monate rein.
Mein Bauchgefühl sagt auch, das ist jetzt ein Parteitag, die etwas Besonderheit gibt, nämlich Herr Xi Jinping wurde zum dritten Mal gewählt als Präsident, aber sonst die wirtschaftliche Situation wird wahrscheinlich weiter am Kurs gehalten werden. Insbesondere wenn man denkt, China denkt ja wirklich langfristig und wir haben auch an verschiedenen Stellen schon die Langzeitziele Chinas gelesen, 2035, 2050. Und Wolfgang, ich meine Wolfgang hier aus Berlin, wie liest du eigentlich die Langzeitziele Chinas? Warum, hier meine ich ja wirklich so als Chinese, auch wenn ich so lange Zeit schon in Deutschland gelebt habe, verstehe ich trotzdem nicht so ganz. Warum klingen diese Ziele eventuell für manche in Europa oder in Deutschland wie eine Bedrohung?
Naja, das sind zwei unterschiedliche Systeme und bei unserem System, wenn man die Politik anschaut, dann wir denken ja in Legislaturperioden, die in der Regel in Deutschland 4, in manchen anderen Ländern 5 Jahre sind. Wir denken in relativ kurzen Zeiträumen politisch, aber auch wirtschaftlich. Ich meine, dieser ganze Shareholder-Value-Gedanke, also wenn man jetzt Aktien, börsennotiert ist, wo man dann in diesen ganzen Quartalsdenken hat. Also wir denken generell im Westen, würde ich schon sagen, kurzfristiger, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Und China denkt mittel- und langfristiger mit diesen Plänen, die natürlich auch nicht alle in Erfüllung gehen werden. Aber man hat zumindest eine Richtung, in die man entlang marschieren will. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir da ein bisschen neidisch sind auf die Chinesen, weil oft höre ich, naja, die haben eine Strategie, so quasi als Vorwurf, und wir haben aber keine. Wobei ich eigentlich nicht einen Widerspruch sehe. Auch in unserem System könnte man Strategien entwickeln, die über 4 Jahreszeiträume hinausgehen. Haben wir ja auch zum Beispiel bei der ganzen Energiegeschichte, reden wir ja auch von Ausstiegsszenarien 2030 oder 38. Aber so industriepolitisch finde ich, haben wir relativ wenig Szenarien. Hat auch damit zu tun, dass wir Industriepolitik, ist ein verpönter Begriff in unserem System. Das heißt, der Staat soll sich da aus der Wirtschaft raushalten, soll auch möglichst keine Vorgaben gelten. Was natürlich Quatsch ist, macht er ja auch.
Also ich finde, in Deutschland gibt es durchaus Beispiele, dass man auch langfristig denkt. Gerade wenn ich jetzt an Familienunternehmen denkt, auch gerne aus Schwabenland oder aus Ostwestfalen, die denken doch durchaus sehr langfristig. Und in meinem Geschäftsumfeld, Projektumfeld habe ich Kunden, die Namen bleiben erstmal in Deckung. Das ist dann, sie denken wirklich Investitionen, große Investitionen jetzt aktuell in China zu tätigen. Weil man dann sieht, das ist vielleicht ein bisschen antizyklisch, bringt da wirklich große Vorteile in der Zukunft. Also da denke ich, da haben die KMUs durchaus, insbesondere familiengeführte KMUs, durchaus auch so dieser Charakter, was Strategie, langfristige Strategie angeht. Und Wolfgang Bieler hier, wie schätzt ihr den Markt China für euch ein in der Zukunft? Ist es auch mögliche Warnsignale, die ihr empfangen habt?
Naja gut, also dass China kein Selbstläufer ist, das hat sich ja schon in den letzten Jahren auch vor 2020, also vor der Covid-Zeit, für uns dargestellt. Der Wettbewerb, die Qualität, die technischen Innovationen sind ja rasant zugenommen in den Jahren, in denen wir den chinesischen Markt beobachten, jetzt speziell im Bereich der elektronischen Antriebstechnik, Energiesparen, Photovoltaik, Windenergie. Da haben die ja sehr, sehr aufgeholt. Also das ist jetzt bei uns nicht überraschend gekommen. Und wir stellen uns halt immer mehr auf den Wettbewerb ein. Natürlich haben die Chinesen den Vorteil, dass sie relativ günstig und auch lokal beschaffen können. Das ist sicherlich für uns noch eine gewisse Herausforderung. Aber wir sehen eben das, was wir immer schon als Aufgabe gesehen haben, wir müssen durch Innovation führen. Das heißt also, wir müssen unsere Innovationsgeschwindigkeit beibehalten, wenn nicht erhöhen. Mit den deutschen Unternehmen ja bisweilen unterstellt, dass sie nicht so schnell sind, was Einführung neuer Techniken und Einführung neuer Abläufe angeht, im Vergleich zu China, zu Asiaten. Das müssen wir wieder schärfen. Und dann natürlich uns darauf einstellen, dass die Chinesen sicherlich genau beobachten, die chinesischen Politiker beobachten, wo ist es wichtig, dass die europäischen Unternehmen noch Know-how beitragen und wo kann man sicherlich erstmal mit dem, was man selbst jetzt erarbeitet hat oder kopiert hat, ganz gut klarkommen. Also wir stellen uns so ein, dass wir die Innovationsgeschwindigkeit beibehalten, dass wir nach wie vor auch die innovativen Produkte in China anbieten werden. Wir werden also nicht, wie das vielleicht in der Vergangenheit war, immer die zweitälteste oder die ältere Generation in China verkaufen. Das geht einfach nicht. Dazu ist der Markt viel zu wachsam und lässt es auch nicht zu. Also wir glauben, dass es, wir arbeiten auch entsprechend, dass wir durch Innovation, durch entsprechend angepasste Abläufe auch weiterhin in China gute Geschäfte machen können.
Ja, also das ist wirklich ein wahrer, richtiger Weg, durch Innovation zu führen. Und das kann keine Nation so gut wie die deutsche Nation. Und weil ich habe ja lange in Deutschland gelebt, jetzt Spaß beiseite, dass man in Deutschland auch sehr viel gemeckert wird. Und zum Teil werden auch hier Innovationen durch Meckern von den jetzigen Lösungen natürlich auch getrieben, weil man immer verbessern möchte. Das ist schon auch eine Eigenschaft, die also man ist in China vielleicht dann eher zufriedengebend von der Kultur her. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber das ist auf jeden Fall eine schlaue Strategie, finde ich. Wolfgang, du bist ja Wirtschaftsjournalist. Du bist nicht so eng jetzt in der Mikroökonomie. Aber deswegen ist gerade interessant, wenn du vielleicht auch uns mitteilen kannst, wo siehst du vielleicht mögliche Risiken für die Investitionen und Geschäftschancen der deutschen KMU in China?
Ja, ich sehe die eher so ein bisschen im Atmosphärischen. Wenn ich so diese China-Diskussion in Deutschland in den letzten 2-3 Jahren sehe, die ja extrem polarisierend geworden ist. Es geht nur noch Freund, Feind, nur noch Schwarz-Weiß. Bist du für China? Bist du gegen China? Und Das hat Auswirkungen schon auf die Unternehmen, die in China tätig sind. Vielleicht mehr auf die großen Unternehmen als auf die KMUs, würde ich sagen. Die Unternehmen kommen zunehmend unter öffentlichen Druck oder Zugzwang, sich rechtfertigen zu müssen, warum sie in China sind. Also das erlebe ich schon, wenn ich Diskussionen oder Interviews lese von Kollegen mit irgendwelchen CEOs, dann sind die ersten Fragen, ja, warum sind, nein, so nicht, warum sind sie in China, so fragen sie noch nicht, aber wie viel Umsatz machen Sie in China? Ist das nicht zu viel? Müssen Sie da nicht reduzieren? Das sind so die Fragen, die da gestellt werden und die natürlich auch im politischen Raum zunehmend gestellt werden, wo die sagen, naja, wir sind zu abhängig von China. Wir müssen, die Unternehmen müssen reduzieren, müssen diversifizieren. Aber was heißt das in Praxis? Wer soll dann entscheiden, wie viel man in China investieren darf? Das kann doch keine Politik entscheiden, kein Wirtschaftsministerium. Und ab wann ist man abhängig? Bei 20% Umsatzanteil China, bei 30, bei 40? Und wer zieht dann die Reißleine oder wer sagt, da, jetzt geht's nicht mehr? Also das sind alles so Fragen, die sich stellen und wir müssen, wie man da aus diesem Dilemma rauskommt oder aus dieser Diskussion. Das Wirtschaftsministerium sagt ja immer, naja, man soll sich nicht abkoppeln von China, aber man soll sich auch nicht zu abhängig machen. Das sind so Allgemeinplätze. Wie soll das in Praxis denn dann aussehen, stelle ich mir die Frage. Aber was ich generell sagen will, die Unternehmen kommen zunehmend unter Zugzwang, sich rechtfertigen zu müssen für ihr China-Engagement. Und das ist eine Situation, mit der sie sich bislang noch nicht so richtig beschäftigt haben.
Ja, ich denke, durch den Kanzlerbesuch von Herrn Scholz morgen in China werden wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich einiges von dem politischen und dem moralischen Druck der Unternehmen auch genommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es da verbessert wird. Ja, Wolfgang, was ist deine Erfahrung zu der, sag mal, China-Debatte in deiner langjährigen Berufserfahrung?
Ach, diese Diskussion, wenn ich diesen Faden jetzt mal aufgreife, was die politische oder was die Stimmung angeht in Deutschland, die ist nicht neu. Wir hatten am Anfang unseres China-Geschäftes halt diese Diskussion, dass dieser Werkbankgedanke vorrangig war, dass also die Gefahr da war oder die Angst da war, dass Arbeitsplätze aus Ostwestfalen nach China verlagert werden, die jetzt zu entkräften. Das Gegenteil ist passiert. Also wir haben durch unser China-Engagement deutlich Kunden aufgebaut und die Produktion ist natürlich erstmal in Deutschland, dann hat die stattgefunden. Das heißt also, wir haben mit dem China-Engagement in Deutschland eher Arbeitsplätze geschaffen als abgebaut. Und dann ist die Diskussion abgeflacht. Die war dann so von meiner Wahrnehmung 2008, 10, gefühlt bis jetzt 2018, 19, ja gar nicht da. Und jetzt ist sie wieder stärker im Fokus durch die Diskussion um die Uiguren, durch die Diskussion um die Taiwan, durch die Diskussion um die Sicherheitsgesetze in Hongkong. Das Ganze hat jetzt wieder Fahrt aufgenommen, eben mehr aus politischer Richtung, aber das kennen wir und wir werden das auch entsprechend beantworten. Wir werden das mit unseren Mitarbeitern, unseren Sozialpartnern, Kunden, Lieferanten auch diskutieren. Wir werden uns aber deswegen nicht jetzt unsere Einstellung zu dem China-Geschäft verändern. Also wir haben, das China ist immer genauso wie das Geschäft in Indien, in Brasilien, in Russland oder in Osteuropa. Diese ganzen Geschäfte sind immer einer ständigen Diskussion und einer ständigen Argumentation unterlegen. Der stellen wir uns, der stellen wir uns auch verschiedensten Gremien. Das ist für uns also nicht neu und deswegen werden wir aber unsere China-Politik deswegen jetzt nicht verändern.
Ja, also damit kommen wir auch fast zu Ende unseres Gesprächs. Und vielen Dank von meiner Seite an euch. Darf ich nochmal zusammenfassen? Ich glaube, wir in der Runde denken, dass die Wirtschaftspolitik in Chinas wird wahrscheinlich so fortsetzen und KMU können davon ausgehen, dass nach wie vor Geschäfte mit China gemacht werden kann. Und ist dringend zu empfehlen, dass jedes KMU für sich eine langfristige Strategie zu entwickeln. Und ja, ich bedanke mich, Wolfgang. Wann fährst du nach Deutschland zurück und wie fasst du deine China-Reise diesmal zusammen?
Also, wenn ich zurückfahre, ist immer ein Stück weit davon abhängig, wie es jetzt gelingt, die Gesprächstermine, die anstehen, noch zu realisieren. Ich bin ja leider jetzt auch etwas verspätet von Shanghai nach Peking habe reisen können, weil eben der Stadtteil in Shanghai, wo ich gelebt habe, jetzt als mittleres Risikogebiet eingestuft worden ist. Deswegen ist dann die Möglichkeit, weiterzureisen, speziell nach Peking, sehr eingeschränkt und mit einigen Umwegen verbunden gewesen. Ähnliches sieht es jetzt auch aus für die anstehenden Messen, die auch jetzt verschoben worden sind. Und jetzt müssen wir mal sehen, ob die noch wirklich Ende November stattfinden. Also die Windshow in Chengdu und dann die Industriemesse in Shanghai Anfang Dezember. Also davon ausgehend kann ich jetzt noch keinen wirklichen Termin benennen. Das hängt davon ab, wie die Sachen sich jetzt entwickeln in den nächsten Wochen und Monaten. In den nächsten Wochen jedenfalls. Ja, wie fasse ich die Reise zusammen? Also gegenüber der letzten Reise, die ich im Herbst 2021 machen konnte, hat sich die Situation in China, was die Reisen und was die Vereinbarung von Terminen angeht, noch mal verschlechtert. Das ist schwierig. Aber die Bereitschaft und auch die Offenheit von den chinesischen Partnern, damit umzugehen, dann Termine auch möglich zu machen, wenn es dann irgendwie geht, kurzfristig, auch am Wochenende, die ist da. Und deswegen bin ich eigentlich von den Kontakten, die bisher stattgefunden haben, kann ich ähnlich positiv berichten, wie das im Herbst 2021 der Fall war. Und wir sehen dem Ganzen entgegen und hoffen, dass die Gerüchte, die sich jetzt so an der einen oder anderen Stelle gebildet haben, dass in 2023 doch wieder etwas größere Lockerung stattfinden wird, wie immer die auch aussehen wird. Das wissen wir auch nicht. Aber zumindest wird das so erzählt innerhalb der KMUs, dass das stattfindet und dass es dann wieder eher Spaß macht, nach China zu reisen und mit China Geschäfte zu machen.
Und auch der andere Wolfgang, ich möchte nicht verpassen, dich zu fragen, was stehen jetzt in deiner Newsletter? Das ist, glaube ich, einer der meistgelesenen China-Newsletter Deutschlands. Was stehen da in deine Schlagzeilen in der nächsten Ausgabe?
Ja, auf jeden Fall die Reaktionen oder die Ergebnisse des Kanzlerbesuches morgen. Und vielleicht auch die Midterm-Wahlen in den USA, die ja auch gravierende Auswirkungen haben könnten auf das Verhältnis zwischen USA und China. Also das sind so zwei wichtige politische Termine in den nächsten 10 Tagen.
Ja, wir sind alle gespannt. Vielen Dank und viele Grüße nach Berlin und nach Beijing. Und ich bedanke mich für eure Zeit. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Vielen Dank
Danke.
für die.
Tschüss. Ciao.
Bis dahin. Bis dann. Danke.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und Zaijian.